Wir bitten dich, unser himmlischer Vater, den Namen Jesu, deines eingeborenen Sohnes, der Retter aller Menschheit, der der Weg, die Wahrheit und das Leben ist, dass du in unserer Mitte seist, in deine rettende Kraft, dass du dein heiliges Wort segnen wollest, dass es nicht nur der Buchstabe ist, der tötet, sondern sende deinen Geist, der da lebendig macht, und segne dein heilig Wort an unsere Herzen, um deines Namens willen. Amen. Matthäus, Kapitel 27. Wir beginnen mit dem 45. Vers, danach den 50. Und von der 6. Stunde an ward eine Finsternis über das ganze Land bis zu der 9. Stunde. Und um die 9. Stunde schrie Jesus laut und sprach: Eli, Eli, lama asabtani. Das ist mein Gott, warum hast du mich verlassen? Dann den 50. Vers. Aber Jesus schrie abermals laut und verschied. Und siehe da, der Vorhang im Tempel zerriss in zwei Stücke von oben an bis unten aus. Und die Erde erbebte und die Felsen zerrissen. Die Gräber taten sich auf und standen auf viele Leibe der Heiligen, die da schliefen, und gingen aus den Gräben nach seiner Auferstehung und kamen in die heilige Stadt und erschienen viele. Aber der Hauptmann und die bei ihm waren und bewahrten Jesum, da sie sahen das Erdbeben und was da geschah, erschraken sie sehr und sprachen: Wahrlich, dieser ist Gottes Sohn gewesen. Vor dem ich heute Abend nun über vier Wunder rede, die geschahen, als Jesus am Kreuz hing und als er starb. Das bedeutet nicht, dass da nur vier Wunder geschehen sind, aber ich rede nur über vier Wunder. Aber bevor ich darüber rede, möchte ich nur dies zur Einleitung sagen. Im 50. Vers heißt es: Aber Jesus schrie abermals laut und verschied. Im Lukas-Evangelium heißt es: Er schrie laut und dann befahl er seinen Geist in Gottes Hand. Es ist eine wunderbare Wahrheit, dass das Leben nicht von ihm genommen ist. Er war kein Sterbender. Die Zeit zum Sterben war auch noch nicht da. Keiner am Kreuz stirbt in 6 oder 9 Stunden. Darum sagten sie, die Füße müssen zerbrochen werden, kamen zu denen rechts und links und zerbrachen ihre Beine. Aber als sie zu Jesus kamen, sahen sie, dass er schon tot war. Und da haben sie kein Bein zerschlagen. Da ging das Wort in Erfüllung, dass sie kein von seinen Beinen zerbrechen werden. Das taten sie, weil das Fest vor der Tür war, das Passafest, und das auch im Alten Testament, es heißt, keine darf die Nacht durch am Kreuze hängen. Und darum wurden die Beine zerschlagen. Wenn sie am Kreuze hingen, durch den Druck wurde das Atmen schwer. Und dann versuchten die am Kreuze waren, sich etwas mit den Füßen zu heben, um das Atmen zu erleichtern. Wenn nun die Beine zerschlagen wurden, zerbrochen wurden, dann konnten sie das nicht und hingen und erstickten dann bald. Das nahm denn nicht lange, keine lange Zeit, dann waren sie tot. Aber als sie zu Jesus kamen, da war er schon tot. Da hat er den Spieß in seine Seite geworfen. Das waren Männer, die erfahren wurden, Erfahrung hatten mit Kreuzigung. Und als das Blut und das Wasser oder das Wasser und das Blut herauslief, getrennt, da sagten sie, der ist wahrlich tot. Keine hat das Leben von ihm genommen. Er hat es freiwillig gegeben. Er hat am lebendigen Leibe seinen Geist befohlen in des Vaters Hand. Und dann geschah das. Er hatte gesagt, diesen Leib wird er zerbrechen, diesen Tempel, und am dritten Tage wieder aufbauen. Aber die dummen Pharisäer und Schriftgelehrten, die meinten, er redet vom Tempel. Das hätte er natürlich auch tun können. Aber er redete von dem wahren Tempel, in dem die ganze Fülle der Gottheit wohnte. Und das war sein Leib. Und kein Teufel, kein Pharisäer und Schriftgelehrte und kein römischer Soldat hat das Leben von ihm genommen. Er hat es freiwillig für sie und für mich gegeben. Und er schrie laut, er war nicht wie ein Sterbender. Ein Sterbender, der kann fast nicht mehr reden. Da muss man sorgfältig hören. Er rief aus laut. Und klar, dass alle es hören konnten. Da war noch Lebenskraft in ihm. Wenn auch da, als er das Kreuz trug, gefallen ist und er Hilfe brauchte. Aber vor seinem Tod, er ist nicht durch die Wunden gestorben. Er hat sein Leben gegeben für uns als Lamm Gottes. Das ist unser Siegesheld, Jesus Christus, der sein Leben geopfert hat für uns. Nun zu den vier Wunden, worüber ich heute Abend reden möchte. Das erste Wunde war die große Finsternis, die über die Erde kam. Einige Übersetzungen sagten im Lande oder im ganzen Lande. Einige Bibeln sagen, auf der ganzen Erde war die Finsternis. Einige Übersetzungen sagen, ganzem Lande. Das griechische Wort kann man als Land und Erde übersetzen. Das ist der erste Punkt. Möchte ich etwas darüber sagen, über die Finsternis. Das zweite Wunder ist, dass der Vorhang im Tempel zerriss. Von oben bis unten. Und zwei. Der dritte Punkt, die Erde erbebte, die Felsen zerrissen. Vierter Punkt. Die Gräber taten sich auf. Wenn man diese Punkte betrachtet, dann kann man es nicht fassen, dass einer, der diese vier Wunder erlebt hat, nicht an Jesus Christus glaubt. Wie töricht, wie narrisch, wie blind und wie verstockt kann doch das Menschenherz sein. Nur eine dieser Wunde ist schon genug, die Augen eines Blinden zu öffnen. Irgendein Wunde von diesen vier Wunden sollte schon die ganze Menschheit in die Buße treiben. Aber es war nur der römische Hauptmann mit seinen Leuten, die ausriefen, wahrlich, dies ist der Sohn Gottes. Aber die anderen nicht. Sie hatten wohl alle ein Herz wie Pharao. Pharao, als die Plage kam, wurde sein Herz weich. Aber als die Plage vorüber war, verstockte er wieder sein Herz. Dann kam das nächste Wunder. Dann wurde das Herz angerührt. Aber als das vorüber war, da wurde es wieder hart. Gibt es wohl solche Menschen hier unter uns heute Abend? Waren da nicht schon Zeiten in ihrem Leben? Vielleicht ein Kind todkrank? Oder waren in großer Not und Angst, dass sie Gott erkannten? Und dann sagten sie, ja, es gibt einen Gott. Aber danach geht es weiter wie beim Alten. Als Professor Kölling erwähnte, als die Erweckung begann, da war da ein Jurist, nicht Jurist, ein Richter. Und der war hart. Der hat sich gegen das Wirken Gottes gestellt. Und dann wurde er versetzt nach Pretoria. Und als sie dort kamen, er war Atheist, sagte, ich glaube nicht. Er sagt, es sind die Missionare, die alle schänden in unserem Land. Und die Not hervorrufen. Und als sie in Pretoria waren, kam ein fremder Hund und zerriss den Sohn. Der Sohn war natürlich tot. Aber da sagte diese Richter, nun glaube ich, dass es einen Gott gibt. Als er das erlebte, da wurde sein Herz weich. Aber als das vorüberging, war es wieder beim Alten. So sah das Herz Pharaos aus. Und so muss das Herz dieser Menschen ausgesehen haben. Nun, etwas über diese Finsternis. Die Bibel sagt uns nicht, warum es so finster war in dieser Welt. Ob Sonnenfinsternis war, ob dicke, schwere Wolken, dunkle Wolken am Horizont waren. Warum es dunkel wurde, erklärt sie uns nicht. Aber wir wissen, dass Gott es schaffte. Kein Problem für mich zu denken, könnte es ganz dunkel gewesen sein in aller Welt oder nur dort in Jerusalem oder im jüdischen Lande. Es könnte auch gewesen sein, dass die Dunkelheit über die ganze Erde war. Als Josua die Sonne befahl, stillzustehen, hat sie nicht nur in einem Lande stillgestanden, sondern in aller Welt. Das ist eine geschichtliche Tatsache. Es ist interessant, dass ein Schreiber in Ägypten, Dionysius, über diese Finsternis schreibt. In Ägypten hat er geschrieben, dass diese Finsternis, die übers Land kam und über Ägypten kam, und als sie nachprüften, war es der gleiche Tag und die gleiche Zeit wie in Jerusalem, sagte der Dionysius, entweder der Gott der Natur leidet oder die Maschine der Welt stürzt ins Verderben. Sagt eins von beiden. Das Erste, was er sagte, war recht. Erstaunlich, was Heiden erkennen. Oft haben die mehr Sinn und Verstand als die Christen. In der Bibel hat ein Esel mehr Verstand als der Prophet Gottes. Und der redete zu dem Propheten und wies ihn zurecht und öffnete seine Augen und sagte, du bist auf verkehrten und gefährlichem Weg. Dieser Weg stürzt dich in den Tod. Siehst du dich, den Engel denn nicht vor dir mit bloßem Schwert? Da hat ein Esel den Mann Gottes gerettet. Und Dionysius sagte, diese große Finsternis, die zeigt uns, dass der Gott der Natur leidet. Wie recht war das? Noch nie in der Menschengeschichte war je so etwas geschehen. Und nie wieder in alle Ewigkeiten wird solches geschehen. Als der Tag und die Stunde, als Jesus Christus am Kreuz war, für sie, als der Sohn Gottes dort litt, da hat die Sonne ihr Angesicht verhüllt. Denn das Geschöpf oder die Schöpfung konnte den Schöpfer nicht anblicken. Bei uns in Afrika, wenn eine Frau ein Mann stirbt, die Zulu-Frauen, die nehmen dann eine Decke und verhüllen, tun das über dem Kopf. Dann denke ich sehr oft, das hat die Sonne wohl gemacht, als ihr Schöpfer starb, der mir für sie bedeutet, als nur der Mann für eine Zulu-Frau. Solches Unrecht hatte sie ja auch noch nie gesehen, dass der Schöpfer Himmels und der Erde, der Gerechte, so schrecklich behandelt wurde. So von den Sünden, von den Pharisäern, Schriftgelehrten, ans Kreuz genagelt wurde. Solche Ungerechtigkeit hat es nie vor dem gegeben. Wir staunen oft jetzt, was alles geschieht in den Gerichtshäusern. Schon zu Jesu Zeiten hat es solches gegeben. Wir leben in einer bösen Welt. Aber Gott sei Dank, dass der Tag kommen wird, wo sogar die Richter vor den Richter der Richter erscheinen müssen und Rechenschaft ablegen. Da wird jedes vor Gott stehen müssen. Dann werden wir auf rechte Art und Weise gerichtet werden. Dann haben wir nicht Lügner als Zeugen und Betrüger als Zeugen, die umgekauft werden können, sondern er selbst wird der gerechte Richter sein und der gerechte Zeuge, der Wahrhaftige. Welch ein Tag wird das sein? Alle Welt wird noch vor den Richter erscheinen müssen. Wenn wir auch nicht bei seinem Kreuzestod zugegen waren, aber den Tag des Gerichts, den werden wir erleben. So wahr wie irgendetwas. Wir können daran zweifeln, ob wir mal nach Afrika gehen und unseren Zulu-Bruder dort besuchen werden oder ob wir mal auf den Mond stehen werden. Daran können wir zweifeln. Aber dass sie einmal vor den Richter stehen werden, keinen Zweifel daran. Das ist noch sicherer als der Tod. Die Bibel sagt, Mensch ist bestimmt einmal zu sterben, danach das Gericht. Es wurde finster. Der heilige Sohn Gottes wurde den Sünden übergeben. Und die Dunkelheit, die Finsternis tat, was sie wollte. Und er musste darunter leiden und büßen. Aber für uns. Da nahm er nicht nur unsere Schuld auf sich, sondern er hat den Kelch getrunken. Er wurde zu Sünde gemacht. Er wurde verflucht. Er war zum Fluch, weil die Bibel sagt, verflucht ist der, der am Kreuz hängt. Und dass er ausschrie und sagt, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Das war der Kelch, den er getrunken hat. Das war ihm das Schwerste. Von alle Ewigkeiten her war noch kein Augenblick, kein Moment, wo er geschieden wurde von dem Vater. Aber am Kreuz rief aus, mein Gott, warum hat er mich verlassen? Warum? So dass wir das nie zu sagen brauchen, wie wir an ihn glauben. Davon hat Jesus uns gerettet. Eine Verdammnis, Trennung von Gott, das Schlimmste, was es gibt, das ist Hölle. Und das hat Jesus durchbrochen für sie und für mich. Und dann kann man verstehen, als der, der das Licht der Welt ist, starb, konnte es nicht anders als dunkel werden. Konnte es nicht anders als Licht, als Nacht sein. Denn das Licht der Welt starb. Welch eine Stunde war das nicht. Und dann zu gleicher Zeit fand der größte Kampf, der je gekämpft worden ist in dieser Welt, statt. Jesus mit dem Satanas, mit den finsteren Mächten. Jesus am Kreuz hat dort den Sieg errungen. Über Sünde, Tod, böse Mächte und Gewalten, den Satan selbst. Nach Kolosse 2, 15 heißt es, er hat die Gewalten, die Mächte der Finsternis, den Feind entwaffnet. Entlarvt, öffentlich Schau getragen. Nun auch dieses Wort. Er hat den Feind entlarvt, öffentlich Schau getragen. Was verstehen wir darunter? Aber jeder, der in jener Zeit gelebt hat, der verstand das sehr gut. Der wusste, was das war im Römischen Reich. Wenn irgendwo in der Welt ein Aufstand war, dann wurde die Armee dorthin geschickt, die Soldaten mit ihrem Generalen. Und der ging und löschte das fremde Feuer. Der kämpfte dort, bis er das besiegte. Und wenn er den Leiter und Führer des Aufstandes besiegt hatte, wurde der entwaffnet, entkleidet, nackt wurde er an den Wagen gebunden. Zwei Menschen, die liefen mit Räuchwerk voraus nach Haus in ihre Heimatstadt und Großstadt und kündigten dort den Sieg an. Sie haben den Feind besiegt. Und dann kam die Armee mit den Anführern, der war natürlich gebunden. Dann ging es auf den Marktplatz, da war ein Pfahl, da wurde dieser Mann angebunden. Von Füßen, Händen, der ganze Leib dort angebunden. Und wenn er der gefährlichste Mann war, dort am Pfahl, wurde er öffentlich Schau getragen. Dann kamen alle Menschen, um ihn anzuschauen. Einige kniffen ihn, spotteten seine, höhnten ihn, spuckten ins Gesicht. Kleine Kinder kamen auf und trieben Spott mit ihm. Einige mit ihren faulen Tomaten warfen die ihn ins Gesicht. Er konnte nichts, er war ein Gebundener, Besiegter. Genau dieses Bild gebraucht Paulus, als er an die Kolosse schrieb. Sagt Jesus, hat die Handschrift, die gegen uns war, ausgetilgt am Kreuz. Er hat den Teufel entwaffnet, entlarvt, hinausgezogen, ihn besiegt und öffentlich Schau getragen. Gott sei Dank, dass der Satan ein besiegter Feind ist. Und den Sieg hat er errungen am Kreuz, als er ausrief und sagt, es ist vollbracht. Und als er das vollbracht hatte, hat er seinen Geist in die Hände Gottes befohlen. Also, welch eine Stunde war das? Die Stunde der Finsternis, die drei Stunden, da hat unser Siegesheld alle Mächte des Feindes überwunden, den Sieg davon getragen. Da hat er den endgültigen Schlag gegen Satans Reich gebracht. Natürlich warten wir auf den Tag seiner Wiederkunft, wo auch der letzte Feind, den er schon überwunden hat, aber vollkommen auch in unserem Leibe überwinden wird. Der Tod. Jetzt hat der Tod seinen Stachel verloren. Für uns Christen ist der Tod nicht mehr der Tod, den er war, sondern es ist ein Schlaf. Aber trotzdem ist der Tod noch in gewissem Maße ein Tod. Und Paulus wünschte sich nicht zu sterben, sondern über Kleider zu werden. Aber wenn wir schon wissen, dass der Gestachel des Todes überwunden ist, ein Sohn fuhr mit einem Vater im Auto und der Sohn war allergisch. Sobald eine Biene ihn stach, starb er fast. Wenn er kein Medikament hatte, würde er sterben. Und als er mit dem Vater im Auto war, plötzlich war eine Biene ins Auto geflogen und der Sohn, der schrie hysterisch, wie ein Verrückter. Vater, hier ist eine Biene. Der Vater, der streckte seine Hand aus und griff und hielt die Biene. Dann hat die Biene den Vater gestochen. Und als sie ihn gestochen hat, der Stachel in ihr war, hatte die Hand aufgeöffnet. Und was geschah? Die Biene, die flog wieder los. Und da war der Sohn wieder hysterisch. Vater, ich komme dabei um. Und der Vater beruhigte den Sohn und sagt, Sohn, fürchte dich nicht. Schau, da ist der Stachel. Die Biene hat keinen Stachel mehr. Da ist der Stachel in meiner Hand. Das ist, was Jesus erworben hat und errungen hat am Kreuz auf Golgatha. Der Stachel ist in seine Hände. Der Tod kann kommen und wir können hysterisch ausrufen wie der Kleine. Und Jesus sagt, mein Kind, schau her. Siehst du,
Der Stachel ist hier.
Welch ein Siegesheld. Das hat er alles errungen. Am Kreuz auf Golgatha. Und unser Erlösungswerk dort vollbracht. Ein volles, freies, ewiges Heil hat er für uns errungen am Kreuz auf Golgatha, wo er für uns zur Sünde wurde. Dadurch gibt es Erlösung, Rettung. Darum ist Jesus der Retter. Und durch das Kreuz können wir gerettet werden. Es gibt keinen anderen Weg. Es gibt keinen anderen Weg. Gehen Sie nicht zum Osten und lassen Sie sich dort den Kopf scheren und rasieren oder haben einen kleinen Schweineschwanz und was nicht alles. Das ist Unsinn. Kommen Sie zum Kreuz. Das ist der einzige Weg. Da wurde das Lamm Gottes für uns geschlachtet und hat den Sieg für uns errungen. Das geschah in der großen Finsternis. Und daraus leuchtet das hellste Licht in alle Ewigkeiten. Der zweite Punkt, ich muss auch weiter, können nicht zu lange harren, auf einen Punkt. Siehe, der Herr sagt, siehe, da ist etwas, was er uns vor Augen stellt. Vielleicht schauen wir in die verkehrte Richtung und der Herr sagt, sieh her, kehr um, schau mal her, er will uns was zeigen. Und was ist es, was er uns zeigen will? Der Vorhang im Tempel von oben bis unten war zerrissen. Das ist die Botschaft des Evangeliums. Hinter dem Vorhang war das Allerheiligste. Da war die unmittelbare Gegenwart Gottes. Nur der hohe Priester einmal im Jahr konnte es wagen und nicht ohne Blut in das Allerheiligste hineinzugehen. Die unmittelbare Gegenwart Gottes. Der Vorhang war die Trennung. Symbolisch von der Trennung zwischen Mensch und Gott, der Sünde und dem heiligen Gott. Und durch den Tod Jesu Christi wurde der Vorhang zerrissen, sodass nach dem Hebräerbrief heute wir Freudigkeit haben und mit Freimütigkeit hineingehen können durch den Vorhang zum Gnadenthron. Ich wünsche noch immer, dass ich die Zeit mal habe, wo ich einen Vortrag halten kann über den Gnadenthron. Zum Gnadenthron. Vor dem ich zu diesem Punkt lasse und zum dritten Punkt gehe, darf ich eine Frage stellen. Sind Sie schon durch diesen Vorhang gegangen? Was bedeutet es für Sie, dass Jesus den Vorhang zerrissen hat? Sind Sie schon dadurch mit Ihren Sünden zum Vater gekommen? Zum Gnadenthron und Gnade bekommen? Sprüche 28, 13 sagt, wer seine Missetat leugnet, dem wird's nicht gelingen. Wer sie aber bekennt und lässt, wird Gnade, wird Barmherzigkeit empfangen. Also wir kommen zum Gnadenthron, wir kommen zum Kreuz mit unseren Sünden und bekennen sie. Und wenn wir sie bekennen, das bedeutet, wir bringen sie ans Licht, wir bedecken sie nicht. Das Bekennen ist das Gegenübergesetzte von Bedecken und Verleugnen. Bringen sie ans Licht und sagen, Gott, ich habe gesündigt, verzeih mir. Dann tritt das Blut in Wirkung und das Blut Jesu Christi reinigt uns von allen Sünden. 1. Johannes 1. So wir sagen, wir haben nicht gesündigt, lügen wir. Und die Wahrheit ist nicht in uns. Wenn wir aber unsere Sünden bekennen, ist er treu und gerecht, dass er sie uns vergibt. Und vor dem heißt es, wenn wir im Lichte wandeln, so wie Gott im Lichte ist. Das Blut reinigt uns nicht in der Finsternis. Nur wenn wir ans Licht kommen, und in Epheserbrief heißt es, alles, was ans Licht gebracht wird, ist Licht. Und da gibt's Vergebung und Reinigung. Da werden wir begnadigt am Gnadenthron. Gott sei Dank, dass der Himmel, der Vorhang zerriss und nun für alle Welt, für den schlimmsten Sünde, ein für allemal gebahnt ist. Wir fahren nicht in die Hölle, weil wir gesündigt haben. Wir fahren in die Hölle, weil wir nicht durch diesen Vorhang gehen. Die Sünde hat er getragen. Das Lösegeld hat er bezahlt. Er ist zum Schuldopfer geworden. Er hat die Sünde auf sich genommen. Aber wenn wir nicht zu ihm kommen, das ist die Sünde. Und wenn der Heilige Geist, der uns zu Jesus führt, wenn wir dem nicht gehorchen, sündigen wir gegen den Heiligen Geist. Und die Sünde wird uns in diese und jene Welt nicht vergeben werden. Und der Heilige Geist redet nicht von sich selbst. Er verherrlicht den Sohn. Er weist auf den Sohn. Und wenn wir gegen den Geist Gottes gehen und gegen ihn sündigen, der uns die Augen öffnet und sagt, siehe, der Vorhang ist zerrissen von oben bis unten. Du kannst hinein Vergebung empfangen. Komm zum Gnadenthron. Begnadigt kannst du werden. Aber wenn jemand das mit seinen Füßen tritt, kann man schon verstehen, dass der nicht begnadigt wird. Der dritte Punkt. Die Erde erbebte. Die Felsen zerrissen. Ja, was bedeutet das wohl, dass die Erde erbebt? War sie erschüttert? Konnte sie nicht fassen und glauben, was geschah? Wenige Tage vor dem ging der Herr Jesus, ritt er auf eine Eselin in Jerusalem hinein. Die Kinder, die schrien, Hosianna! Du Sohn Davids. Hosianna ist auch ein Fremdwort. Was bedeutet Hosianna? Hosianna bedeutet, Herr, rette uns. Herr, rette uns. Ich weiß, als wir einmal in Israel waren und unser jüdischer Leiter uns herumführte und wir sangen Hosianna, da sagte, wisst ihr, was das bedeutet? Das bedeutet, Herr, rette uns. Und er war nicht gerettet. Das kann man wissen im Kopf, aber nicht erlebt haben. Die Kinder, die riefen aus und sagten, Herr, rette uns. Und das hat die Pharisäer und Schriftgelehrten verärgert. Ungerettete und unbekehrte Theologen, die hassen das Wort der Rettung. Die Pharisäer und Schriftgelehrten, als die Kinder ausriefen und sagen, Herr, rette uns. Das gefiel ihnen nicht. Und sie sagten ihm, bringe diese Kinder zum Schweigen. Und er sagte, wenn diese Kinder schweigen, werden die Steine ausrufen. Und als Jesus am Kreuz starb, da geschah das buchstäblich. Die Felsen zerrissen und riefen aus. Ich glaube nicht, dass das nur ein Klagelied war. Die konnten sich nicht länger halten und platzten vor Freude. Ihr Schöpfer hatte gesiegt. Und da war keine, um das Loblied anzustimmen. Und dann hat das die Erde gebebt. Und die Felsen sind zerrissen. Nun denken Sie mal, ein Fels, erstmal die Erde, ist tot. Sozusagen tot, gefühllos, menschlich gesprochen. Felsen? Ein Fels ist das härteste in der Erde. Hart, kalt, gefühllos, kein Leben. Aber, lieben Freunde, das, was Jesus tat am Kreuz, hat die Felsen durchdrungen, hat die Erde in Bewegung gebracht. Aber die Menschenherzen waren unbewegt. Oh, die Härte eines Herzens des Sünders. Wie hart kann das Menschenherz sein? Granitstein zerbricht. Aber der Mensch bleibt kalt dabei. Ich kann es gut verstehen, dass es eine Hölle gibt und eine Hölle für alle Ewigkeiten. Verstehe ich gut. Wem das der Tod Jesu nicht berührt und er fest, der verdient die Hölle. Und wenn sie siebenmal angefacht wird, dass sie siebenmal mir brennt, wie das Feuer in Babylon für die drei Männer. Wem das nicht bewegt, da ist keine zu reich, keine zu arm, keine zu alt, keine zu jung, keine zu klug, keine zu ehrwürdig. Da sollte jedes Herz zerbrechen, wenn es auch härter ist als Granit. Da sollte der Kälteste sich beugen. Da sollten die Tränen die Augen erfüllen. Da sollte man auf die Füße fallen und sagen, Herr, mein Gott, ich habe gesündigt. Ich habe das verschuldet, dass du am Kreuz auf Golgatha sterben musstest. Das ist meine Schuld, Herr. Das ist meine Sünde. Herr, du gingst durch das bittere Leiden und Sterben. Du bist niedergefahren in die Hölle, um mich herauszuholen. Wer hier unbekehrt ist heute Abend und sich nicht bekehrt, wehe. Wehe. Wer mit Sünden im Leben sitzt und leugnet sie und bedeckt sie und kommt nicht als Sünder zu Jesus und wirft sich zu seinen Füßen, sag ich, Mann, du bist hart und Frau, du bist hart. Die Steine und die Felsen werden dich am Bach des Gerichts verdammen. Und dann wird der Mensch auch schreien, Felsen, fallt über mich, bedeckt mich. Berge, denn der Tag des Zorns des Lammes ist gekommen. Ein Lamm wird nicht zornig. Aber wer dieses Werk des Sohnes Gottes am Kreuz auf Golgatha verachtet, der muss mit dem Zorn Gottes rechnen. Gibt keinen anderen Ausweg. Da kann keiner sagen, rede mich nicht so mit mir, predige mich nicht an, schrei mich nicht an. Da muss man gute Manieren fahren lassen. Dass du ein Sünder bist, sind keine gute Manieren. Dass du lügst, betrügst und hurst mit einer anderen Frau, sind nicht gute Manieren. Das ist kein edlen Stand. Das ist ein Sauwerk. Das ist das Schlimmste, was es gibt. Aber da ist das Lamm Gottes am Kreuz auf Golgatha. Vor kurzem haben wir Ostern gefeiert, Karfreitag. Was war das für dich? Eine oberflächliche Sache? Vielleicht hat es gar nichts bedeutet. Aber die Felsen haben die und die Erde haben das erfasst und wurden dadurch, das ging die Erde durch Mark und Bein. Die Erde erbebte, die Felsen zerrissen. Der Sohn Gottes hatte das Heil und Rettung bereitet für alle Welt. Es gibt natürlich noch eine Seite dazu. Man kann es auch noch von einer anderen Seite aus ansehen. Die Felsen zerbrachen, weil der ewige Fels zerbrach. Wie konnten die Felsen anders als zerbrechen? Wie konnte die Erde anders als erbeben? Weil der ewige Fels, das einzige Fundament für einen Menschen, worauf er bauen kann und sein Haus bauen kann, dieser Fels, Rock of Ages, cleft for me. Let me hide myself in thee. Der ewige Fels der Ewigkeiten wurde zerrissen, sodass ich arme Sünde dort wie eine Taube Schutz finden kann und da sicher sein kann. Dass wenn ich den heiligen Gott begegne, er vorübergeht und dass ich nicht sterbe. Dass ich geborgen bin in diesem ewigen Fels, der Jesus Christus ist. Aber lassen wir das sein und kommen jetzt nun zum letzten Punkt. Die Gräber taten sich auf. Das kann man verstehen. Durch den Kreuzestod Jesu Christi taten sich die Gräber auf. Die Gräber konnten diese Heiligen nicht mehr zurückhalten. Auch die Gräber der Sünde und die Grabtücher und Schweißtücher der Sünde, wie der Lazarus im Grab herauskam, als er Jesu Rufe nahm. So können auch die Grabtücher, die Tücher der Sünde, die Schweißtücher der Sünde, der Sklaverei der Sünde, das alte Leben, das Leben in der Welt, in der Sünde, als Sklave der Sünde, durch das Erlösungswerk und rettende Werk Jesu am Kreuz, können die uns nicht länger halten. Die werden zerrissen. Das wird die Bande zersprengt. Und wir sind frei. Wir sind frei dadurch. Der wunderbare Tod Jesu Christi, der uns frei macht von der Sünde Schuld, von der Sünde Macht und dann uns bewahren kann, dass wir als Überwinder leben und durchs Leben gehen können. Welch ein Heil hat er uns gebracht. Welch eine Kraft liegt in diesem. Sie kennen ja die Geschichte wohl von Ben-Hur. Einige sagen, es sei eine Legende. Einige sagen, es sei eine wahre Geschichte. Lass es sein, was es wolle. Es ist kein Problem für mich. Ich weiß, dass als die Toten aus dem Grabe kamen, war es noch ein größeres Wunder. Es wird gesagt, dass der Ben-Hur eine Mutter hatte und eine Schwester. Und die hatten beide Aussatz. Eine lange Geschichte kurz zu machen, er wusste nicht, wo sie waren. Sie waren in Gefangenschaft. Und dann hat er sie gefunden. Und dann sagte ich, bringe euch zu Jesus von Nazareth. Aber er kannte den Jesus von Nazareth nicht. Er kannte ihn nur von Hörensagen. Und dann fand er sie. Und dann trug er seine Schwester. Und ging mit der Mutter. Und wollte sie zu Jesus bringen. Und er kam nach Jerusalem. Und dann sagte, wo ist Jesus von Nazareth? Sie sagten, der trägt sein Kreuz. Da geht er hin, den Weg. Die Treppen hinauf. Nach Golgatha. Konnte es nicht fassen. Sagt, den Mann, den ich suche. Sagt, wenn ich doch nur einen Blick haben könnte in seine Augen. Meine Schwester, meine Mutter, die könnten geheilt werden. Und auf den Weg erblickte er den Herrn. Und dann sagt, heißt es, als die Erde erbebte und die Felsen zerrissen, plötzlich fand seine Schwester, dass sie geheilt war vom Aussatz und die Mutter auch. Da erlebten sie den Herrn Jesus als ihren Retter. Nun, wenn es auch eine Legende ist, so eine schöne Legende, habe ich gern. Johannes sagt, wenn man alles niederschreiben sollte, was Jesus getan hat, könnte die Welt die Bücher nicht fassen. Wir sagen es übertrieben. Aber vielleicht, wenn wir vor Gott stehen, werden wir erkennen, es ist nicht übertrieben. Aber wenn eine Schwester und eine Mutter von Aussatz geheilt wird, den Augenblick, als Jesus starb, das ist noch ein kleineres Wunder, als dass die Toten, die Heiligen aus den Gräben kamen und Menschen erschienen. Wie können sie länger im Grab bleiben? Im Grab der Welt? Im Grab der Sünde? Im Grab der Sklaverei? Das bedeutet es symbolisch von dem geistlichen Tod. Die Bibel sagt, wir, die wir tot waren in unseren Sünden, hat er lebendig gemacht. Wir sind sogar mit ihm gestorben und mit ihm auferstanden. Stimmt das in Ihrem Leben? Nicht als eine Lehre. Und ist gleichzeitig eine und ist gleichzeitig eine Lehre. Ein Vakuum in Ihrem Leben. Oder können Sie heute Abend sagen, ich danke dir, Herr. Ich danke dir. Das hat mir das Heil gebracht. Rettung von meinen Sünden. Rettung von der Sklaverei der Sünden. Rettung von den dämonischen Mächten und okkultischen Mächten. Ich bin nun frei. Zum Schluss. Nur ein Beispiel. Vor dem ich abfloch, sagte ich zu einigen Mitarbeitern, schreibt mal schnell auf, was in diesen Tagen geschehen ist. Wenn ich in Europa bin, kann ich dann an manchen Orten, wo ich gehe, nur mal erzählen, was in diesen Tagen geschieht und in dieser Zeit. Und da sind da so viele, dass ich nicht die Hälfte, nicht ein Drittel erwähnt habe auf dieser Reise. Und als ich heute noch sagte, ach, heute Abend ist der letzte Vortrag, ist da irgendetwas. Und dann las ich dieses. Eine junge Frau kam zur Missionsstation in diesem Jahr, aber das schon etwas länger her, im Februar dieses Jahres. Sie kam am 1. Februar auf die Missionsstation. Sie kam mit ihrem Sohn. Die Ärzte sagten, das Kind ist abnormal geboren und wird Rest des Lebens abnormal bleiben. Medizinisch keine Hilfe. Das Kind ist abnormal. Das Kind konnte nicht stehen, konnte nicht gehen. Die Beine und Füße waren wie lahm. Sie kam von Pomeroy-Umgebung. Das ist etwas weiter als unser Bruder Bani, der heute Abend sie begrüßte. Das Kind konnte auch nicht sprechen. Es war 4 Jahre alt. Das jüngere Kind, das auf diesem Kind folgt, kann laufen, kann sprechen, ist ganz normal. Die Mutter kam zu Jesus, bereinigte ihr Leben und machte Frieden mit Gott und bat um Gebet, was sie auch bekam. Ein paar Tage nachdem, es war um 2 Uhr Nachmittag, plötzlich sahen die Menschen, die im Raum waren, dieses Kind stehend und klatschte die Hände. Und dann ging und lief dieses Kind und verließ den Raum, ging durch die Tür. Die Kranken, die dort im Spital waren, wir haben auch ein Ort, ein Spital, da wirkt nicht unser Lukas hier, unser Arzt. Es ist nur ein Ort des Gebets. Auch Ärzte senden ihre Kranken, wenn sie nichts mit ihnen anfangen können. Wir sind nicht gegen Medizin, sonst wäre der Bruder nicht mit uns. Aber der Ort ist nur ein Ort des Gebets. Die Kranken im Spital, die sprangen auf, gingen hinaus und sahen das Kind herumlaufen. Sie stimmten alle ein Loblied an und priesen Gott. Und dieses Kind, das nicht reden konnte, zum Staunen aller, die zugegen waren, fing an zu reden. Es war das erste Mal in des Kindes Lebens, dass sie das Kind den Mund öffnen konnte und reden. Das Kind geht seitdem jeden Tag in den Gottesdienst. Wir danken Gott, schreiben diese Mitarbeiter, dass seit dem Beginn der Erweckung in 1966 unaufhörlich Gott über Bitten und Verstehen wirkt an Geist, Seele und Leib. Und zwar in solchem Maße, dass wir den Eindruck bekommen, als ob die Erweckung jetzt erst begonnen hat. Und in Zulu-Sprache sagt, Ubengatigu Kalanga. Das bedeutet, als ob es das erste Wunder ist, das in dieser Erweckung geschieht. Das allererste. Das bedeutet Kalanga. Dass sie danken Gott, dass in dieser Zeit Gott so wirkt, als ob dies erste Beginn der Erweckung ist. Was schafft das? Das schafft der, der am Kreuz auf Golgatha gesagt hat, es ist vollbracht. Nachdem die Sonne uns ihre Botschaft gegeben hat, nachdem der Vorhang geredet hat, nachdem die Erde geredet hat und die Felsen ihren Mund geöffnet haben. Und der Herr uns dieses wunderbare Heil erworben hat. Und die Gräbe geöffnet. Die Grabtücher konnten die Toten nicht länger zurückhalten. Totengebein wurden lebendig durch die Kraft des Gekreuzigten. Und die Kraft ist auch heute noch wirksam, auch in Ihrem Leben. Lasst uns beten. Herr, wir danken dir, dass du als Sohn Gottes gekommen bist, um das Heil und Rettung zu bringen. Auch für einen jeden von uns. Wie schade wäre es, wenn eine von uns und unter uns diesen Raum verlassen sollte, ohne dieses Heil empfangen zu haben oder dieser Rettung zuteil geworden ist. Wirke über Bitten und Verstehen. Herr, lass kein Herz hier so hart sein, dass es nicht zerbricht, härter als die Felsen. Und möge ein jeder tief erschüttert, bewegt werden in solchem Maße, dass alles neu wird, dass wir nie wieder die gleichen sein können, zu deiner Ehre. Amen.